Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer neuen Podcast-Reihe Kriminalistik. Mein Name ist Alexander Frielingsdorf. Alle, die mich noch nicht kennengelernt haben, ich habe viele Jahre Erfahrung im Kriminaldauerdienst, habe in den USA sogar den Abschluss bzw. das Diploma of Police and Criminal Profiling abgeschlossen und möchte hier zusätzlich zu den juristischen Podcasts aus anderen Reihen noch etwas über die Kriminalistik erzählen. Ich hatte bereits in den ersten und zweiten Folge der Kriminalistik-Podcast-Reihe schon etwas über die Kriminalistik erzählt. Anfangs so ein bisschen was über die Unterscheidung zur Kriminalistik und Kriminologie, dass diese beiden Gebiete eine jeweilige Teildisziplin der Kriminalwissenschaften sind, jedoch zu beachten, dass die Kriminalistik und die Kriminologie beide zusammen die Kriminalwissenschaften bilden und dass wir die Kriminalwissenschaften auch nochmal unterteilen können in juristische und nicht-juristische Kriminalwissenschaften. Die juristische Kriminalwissenschaft, die befasst sich quasi mit den Rechtslasten, also mit den ganzen Gesetzen, also Strafrechtswissenschaften, Strafprozesswissenschaften, aber auch mit anderen gesetzlichen Bestimmungen, zum Beispiel den jeweiligen Polizeigesetzen der Bundesländer. Ich erinnere nochmal, in Deutschland hat man 16 Bundesländer und jedes Bundesland hat sein eigenes Landespolizeigesetz. Dann gibt es das Bundespolizeigesetz, das regelt dann die Aufgaben und auch die mit unter anderem die Befugnisse der Bundespolizei. Dann gibt es das BKA-Gesetz, das Bundeskriminalamtsgesetz, was dann auch nochmal die Aufgaben, aber auch zum Beispiel das Organigramm etc. das Bundeskriminalamt regelt. Und all diese ganzen juristischen Bereiche, die fallen dann in die juristische Kriminalwissenschaft. Da geht es also dann vielmehr auch darum, wie der Täter vor Ort bzw. vor Gericht gestellt werden darf, nach welchen Bestimmungen der Täter angeklagt wird. Also hier ist ganz wichtig die Strafprozessordnung. Dann natürlich das Strafrecht, ganz wichtig, welche Tat hat der Täter begangen und danach richtet sich halt seine Strafe und so weiter. Und dann gibt es die nicht juristische Kriminalwissenschaft, da hatte ich erzählt, da gibt es wieder Unterscheidungen, die kann man also untergliedern nochmal, also subsumieren. Da haben wir die Kriminaltaktik, wir haben die Kriminalstrategie, wir haben die Kriminalstatistik, wir haben auch die Kriminaldienstkunde als auch die Kriminaltechnik. Die Kriminaltechnik möchte ich hier in diesen Vorlesungen ganz besonders hervorheben, weil die Kriminaltechnik ein wichtiger Zugriff für jede Ermittlungsarbeit der Polizei ist, denn ohne die Kriminaltechnik wäre es erheblich schwierig, einen Täter überhaupt zu überführen. Das liegt daran, dass man, wenn wir jetzt nochmal kurz einen Rückblick auf die geschichtliche Vergangenheit macht, ich greife jetzt mal ganz blind in das 18. Jahrhundert, da hat man im Prinzip nicht so viele Möglichkeiten gab wie heute. Man hatte im Prinzip nur zwei grobe Möglichkeiten, genauer gesagt, denn wir hatten zum einen den klassischen Fingerabdruck, der natürlich heute immer noch Anwendung findet. Früher aber die Daktyloskopie ganz, ganz, ganz wichtig gewesen ist. Und zum anderen gab es die Aussagen der Zeugen, ganz wichtig. Natürlich auch die vom Täter, also vom Beschuldigten, aber hauptsächlich vom Zeugen oder von den Zeugen in der Plural. Und da ist es dann tatsächlich so, es gab Vor- und Nachteile, selbstverständlich. Man hatte viele Menschen gegebenenfalls, die was bezeugen konnten. Auf der anderen Seite aber gab es, und das ist heute immer noch so, zu beachten und wie gesagt, es ist heute immer noch zu beachten und zu berücksichtigen, dass Zeugenaussagen häufig nicht objektiv sind, sondern subjektiv sind. Wenn wir im Prinzip mehrere Zeugen haben, die also zum Beispiel einen Überfall gesehen haben wollen, die dann erzählen, ich habe den Täter gesehen. Der war 1,70 groß, dick und rund. Und ein anderer Zeuge sagt, es war aber eher ein 1,80 Meter großer männlicher Täter und schlank. Und die Problematik, die wir da drin haben, ist, dass also die Zeugenaussagen sich hier nicht decken. Da haben wir also unterschiedliche Zeugenaussagen. Und das war natürlich immer schwierig, weil man im Prinzip in mehrere Richtungen Ermittlungen anstellen musste. Das heißt also einmal in die Richtung, dass es sich um einen molligen oder dicken Täter gehandelt hat und auf der anderen Seite aber um einen schlanken, 1,80 Meter großen Täter. Also das war also schon schwieriger. Und klar, die einzigste sicherste Methode, auch damals schon, war der Fingerabdruck. Das ist er auch heute noch und das wird er auch bleiben, weil jeder Mensch hat einen individuellen Fingerabdruck. Es gibt in der Regel, und es ist sehr, sehr schwierig, einem Täter einen anderen Fingerabdruck nachzuweisen, wenn es nicht sein eigener ist. Es gibt Merkmale bei eineiigen Zwillingen, da kann es tatsächlich passieren, dass die Papillarleisten am Finger so ziemlich identisch sind. Und da wird es natürlich auch wieder schwierig, weil man dann nicht eindeutig den Täter zuordnen kann. Das kann auch mit der DNA passieren bei eineiigen Zwillingen, aber in der Regel ist es so, dass die DNA als auch der Fingerabdruck ein individuelles Kennzeichen eines Menschen sind. Und in der Regel, wenn man die Tatortarbeit, die Sicherung sauber durchführt, und die Proben auch nicht verunreinigt werden, dann sollte es in der Regel unproblematisch sein, dann den Täter, den jeweiligen Fingerabdruck oder aber auch den der DNA zuordnen zu können. Heute hat man wesentlich mehr Möglichkeiten. Also ich möchte hier insbesondere nochmal die DNA hervorheben. Die DNA, das ist wie der Fingerabdruck auch ein Individualkennzeichen eines jeden Menschen. Und in der Regel sollte da auch keine Verwechslung bestehen, wenn man die Tatortarbeit, die Ermittlungsarbeit sauber durchführt, dann sollte man, wenn man es richtig und fachgerecht macht, auch entsprechend den richtigen Täter zuweisen können. Die Fingerabdrücke und auch die DNA-Analysen werden heutzutage in Datenbanken gespeichert. Also wenn an einem Tatort Fingerabdrücke festgestellt werden, dann werden die im AFIS gespeichert, das allgemeine Fingerabdruck-Identifizierungssystem. Das ist eine Datenbank, die ist beim BKA, also zentral beim BKA gespeichert. Dann haben wir auch noch die DAD, das ist die DNA-Analyse-Datei, die auch beim BKA gespeichert ist. Und all diese ganzen aufgefundenen, gesicherten Spuren bezüglich Fingerabdrücke und auch der DNA werden dann in diesen jeweiligen Datenbanken gespeichert. Das hatte man natürlich früher im 18. Jahrhundert nicht. Man kann heute auch noch viel mehr machen. Man hat heute die Möglichkeit, auch zum Beispiel den Tatort als 3D darzustellen, um dann nochmal jeweils den Fall zu rekonstruieren. Wie ist die Spurenlage gewesen und so weiter. Und deswegen ist die Kriminaltechnik auch so äußerst wichtig, dass man aufgrund dieser Technologien heute viel schneller Straftaten aufklären kann als früher. Jetzt möchte ich auf den Begriff der Spuren eingehen. Wir haben im Prinzip ganz, ganz viele unterschiedliche Spuren. Ganz grob kann man Spuren unterteilen in drei Kategorien. Wir haben Trugspuren, wir haben fingierte Spuren, wir haben echte Spuren. Das sind so die drei ganz grob eingeteilten Spuren, unter die man jeweils auch noch ganz weitere Spuren, also ich sage es mal Unterspuren, noch subsumieren kann. Und was verstehen wir im kriminalistischen Sinne unter Spuren? Das sind im Prinzip entweder sichtbare oder aber auch latente materielle Veränderungen, die also in einem kriminalistisch relevanten Tatereignis Zusammenhang stehen und die dann auch zur Aufklärung und Aufdeckung bzw. auch zur Überführung des Täters bedienen bzw. behilflich sein können, also Sachdienlich sein können. Und sichtbare Spuren, das sind im Prinzip alles das, was man mit dem Auge erfassen kann. Also wenn wir den Erstangriff am Tatort haben und alles, was uns ins Auge fällt, das sind sichtbare Spuren. Viel wichtiger sind die latenten Spuren, das sind nämlich die verborgenen, versteckten Spuren und die man nicht zwingend auf dem ersten Blick sehen wird oder sehen kann, sondern die sich dann erst im Verlauf der Tatortbegehung, der Tatortsicherung dann auch noch quasi sehen lassen, also in Erscheinung treten. Und hier liegt auch die Herausforderung, dass grundsätzlich, und da werde ich bestimmt nochmal auf die eine oder andere Stelle nochmal drauf zu sprechen kommen, dass alle Spuren am Tatort gesichert werden, sauber gesichert werden und vor allem auch erstmal alle Spuren gesichert werden, auch wenn man vielleicht im ersten Augenblick nicht davon ausgeht, dass es eine Spur sein wird und diese dann möglicherweise vernachlässigt und im Verlauf der Ermittlungen dann doch feststellt, man hätte die Spur sichern müssen, weil aufgrund neuer Erkenntnisse man dann doch bereut, diese Spur nicht gesichert zu haben. Und das Problem ist dann allerdings im Nachhinein, dass die Spur möglicherweise dann schon, wenn der Tatort freigegeben wurde und man dann auf die Idee kommt, nochmal den Tatort zu sichern beziehungsweise nochmal Nacharbeit zu leisten, diese dann nicht mehr möglich ist, weil der Tatort freigegeben wurde und die Spur oder die Spuren, die man da noch im Erstangriff nicht gesichert hat, dann auch nicht wieder sichern können wird, weil sie dann unwiederbringlich zerstört wurden. Also zum Beispiel durch Tatortreinigung oder weil halt wieder an dem Tatort vielleicht Publikumsverkehr oder was auch immer stattgefunden hat und dann die Spuren verwischt wurden. Also wir stellen fest, Spuren im kriminaltechnischen Sinne sind sichtbare oder latente materielle Veränderungen, die also im Zusammenhang mit einem kriminalistisch relevanten Ereignis entstanden sind und zu dessen Aufklärung oder auch Überführung des Täters beitragen können. Da möchte ich ganz kurz nochmal auf den Tatort selber zu sprechen kommen. Man kann an einem Tatort eine Vielzahl von materiellen Veränderungen, sprich also Spuren, feststellen und aufgrund dieser Komplexität der Spuren, aufgrund der Vielzahl dieser Spuren, ist es wichtig, dass man dann eben komplett diese Spuren sichert. Und das ist auch die Herausforderung, weil man auch so ein bisschen an der Hand der Spurenlage auch so ein bisschen Rückschlüsse ziehen kann, in welcher Form diese Tat begangen wurden. Also zum Beispiel, wenn wir an ein Raubdelikt denken, vielleicht in einer Privatwohnung etwa durch Einbruch und oder aber auch in einem Geschäft zum Beispiel oder vielmehr in einem Juwelierladen etwa, wenn da ein Raubüberfall stattfindet und es kam aber dann noch zusätzlich zu einem Kampf zwischen dem Täter und dem Opfer, dann kann es sein, und dass man viele, viele Spuren sichert, nämlich auch Spuren, die vom Opfer herbeigeführt wurden, und diese Spurenlage, die wir dann haben, die müssen wir dann quasi trennen, auseinanderbauen wie so ein Puzzle und nach dem Motto, wir müssen hier die Spreu vom Weizen trennen, weil hier natürlich wichtig ist, die Spuren vom Täter zu sichern, aber eben aufgrund dieser Komplexität eben es eine Herausforderung darstellt. Es kommt also irgendwo immer auf die Art der Tatbegehung an am Tatort, wie der Täter die Tat durchgeführt hat. Kam es zu einem Kampf, wurde der Täter in einem Kampf verwickelt oder vielleicht auch nicht? Wurde der Täter während seiner Tatbegehung gestört? Hat er in Panik gehandelt und hat dann halt unbewusst noch weitere Spuren verursacht, je nachdem. Also es kommt irgendwo auf die Begehung an. Und deswegen nochmal an dieser Stelle, es ist wichtig, immer dran zu denken, dass die Spuren komplett gesichert werden. Dann haben wir, das habe ich ja gerade schon erwähnt, wir haben drei Spurenbegriffe, grobe Spurenbegriffe. Wir haben Trugspuren, wir haben echte Spuren, wir haben fingierte Spuren. Alle Spuren haben ihre Daseinsberechtigung. Die wichtigsten Spuren sind selbstverständlich die echten Spuren. Das sind also, wie ich schon in der Definition beschrieben habe, sichtbare oder latente materielle Veränderungen, die also in einem Zusammenhang mit einem kriminell relevanten Tatgeschehen stehen und zu dessen Aufklärung und Überführung des Täters beitragen können. Es gibt aber auch sogenannte fingierte Spuren. Das sind Spuren, die entweder vom Täter selber oder aber auch vom Opfer gegebenenfalls absichtlich falsch gelegt wurden, sodass also hier auch erst einmal das Ermittlungsverfahren gestört wird, weil man das bzw. die Spurenlage am Tatort möglicherweise falsch interpretieren könnte und es eben dazu führen kann, dass man den falschen Täter ermittelt. Also nehmen wir jetzt Folgendes an. So ein kleines gesponnenes Beispiel. Die Ehefrau hat eine Affäre mit jemandem und beide begehen jetzt eine Straftat. Zum Beispiel, sie wollen in einem Museum einbrechen und ein wichtiges oder sehr teures Gemälde klauen und die Frau will jetzt ihren Mann loswerden und legt an diesem Tatort absichtlich irgendwas ab, was ihrem Mann zuzuordnen ist, also zum Beispiel der Personalausweis. Ganz klassisches Beispiel, dass sie den Personalausweis ihres Mannes mitnimmt und den dort fallen lässt oder irgendwas, was dem Mann zuzuordnen ist, dort hinterlässt. Und jetzt kommt dann die Kripo und ermittelt und die finden natürlich am Tatort auch zum Beispiel den Personalausweis des Mannes und der ist natürlich jetzt als allererstes in den Fokus als Hauptverdächtiger gelangt und dann stürmt das SEK die Wohnung des oder den Arbeitsplatz, je nachdem, des Ehemannes, nimmt ihn dort fest, wegen Einbruch, Diebstahl zum Beispiel. Und das sind dann sogenannte fingierte Spuren. Wie gesagt, das war jetzt ein kleiner gesponnener Fall, aber durchaus denkbar. Dann gibt es auch noch Trugspuren. Das sind auch materielle Veränderungen, die aber weder vom Täter noch vom Opfer entweder in Absicht gelegt wurden, dass Ermittlungsverfahren in die falsche Richtung zu lenken oder aber infolge eines kriminalistisch anderen relevanten Tatereignisses entstanden sind, sondern das können andere Einflüsse sein, die Trugspuren verursachen. Also zum Beispiel, der Tatort liegt draußen in einem Waldgrundstück und da ist natürlich auch vermehrt mit Tierspuren zu rechnen, dass also möglicherweise auch Tiere über den Tatort laufen oder je nachdem auch Fußgänger, die dann unbeabsichtigt und auch unbewusst den Tatort betreten. Also wir haben da Publikumsverkehr gehabt. Und diese Spuren sind dann quasi als Trugspuren zu sehen. Es können aber auch sonstige Umwelteinflüsse sein, die diese Spuren verursachen. Und diese Trugspuren müssen natürlich dann im Rahmen des Ermittlungsverfahrens von den wirklich kriminalistisch relevanten Spuren trennen, also nach dem Grundsatz Spreu vom Weizen zu trennen. Und dennoch ist zu beachten, dass man erstmal alle Spuren sichert. Selbstverständlich, wenn sie schon, also im Bereich der Trugspuren, schon so objektiv zu erkennen sind, also dass da zum Beispiel ein Wildschwein durchgelaufen ist, oder auf jeden Fall ein anderes Tier, wenn der Tatort gelaufen ist, dann muss man diese Spuren natürlich nicht mehr sichern. Aber wenn es Spuren sind, die man erstmal nicht zuordnen kann, zum Beispiel, weil da unbewusst noch andere Menschen in diesen Tatort reingetappt sind, ja. Oder auch der Rettungsdienst, je nachdem. Also, wenn wir einen Tatort haben, bei dem es zum Gewaltdelikt gekommen ist, das Opfer wurde am Tatort noch vom Rettungsdienst versorgt, dann ist natürlich auch hier, sind die Spuren, die es der Rettungsdienst da oder auch Zeugen, die das Opfer am Tatort vorgefunden haben, die sind natürlich dann von den Spuren des Täters zu trennen. Natürlich ist auch wichtig, dass die Polizei dann vor Ort darüber informiert wird, also dass der Rettungsdienst zum Beispiel die Polizei darüber informiert, die Spuren, die dort noch gefunden werden könnten, könnten auch dem Rettungsdienst zugeordnet werden, weil der Rettungsdienst halt das Opfer vor Ort noch medizinisch versorgt hat oder eben auch, wenn Zeugen das Opfer gefunden haben und an das Opfer herangetreten sind, dass die dann halt auch tatsächlich den Beamten das mitteilen müssen, sodass also die Ermittlungsarbeit ein bisschen erleichtert wird. Ja. Dann haben wir noch einen ganz tollen Begriff, der nennt sich Spurenkomplex. Das sind eine Vielzahl unterschiedlicher Spuren, die man am Tatort findet. Das können sowohl Abdrucksspuren sein, das können Eindrucksspuren sein und sämtliche andere Spuren. Und wenn man diese Spuren in der Gesamtschau betrachtet, dann spricht man von einem Spurenkomplex. Was Eindrucksspuren sind, was Abdruckspuren sind, was sind Materialspuren zum Beispiel und was sind Spurenträger, das werde ich dann in der nächsten Podcast-Folge nochmal genauer besprechen. Wir werden auch nochmal von Spurenverursachern sprechen. Wir werden dann über Spurenkategorien und Spurenarten sprechen. Im Verlauf der weiteren Folgen werde ich hier auch nochmal einzelne Unterspuren, die ja als Spurenart bezeichnet werden, besprechen. Und dann werden wir auch noch in den weiteren Vorlesungen auch kurz nochmal auf digitale Spuren zu sprechen kommen. Wir werden dann so ein bisschen auch auf die Fachdienststellen zu sprechen kommen, die dann für die Ermittlungen zuständig sind. Also zum Beispiel der Erkennungsdienst. Oder wir werden uns mit dem Kriminaldauerdienst unterhalten, der hier so viele verschiedene Aufgaben wahrnimmt, auch unter anderem erkennungsdienstliche Aufgaben wahrnimmt. Und das wird also spannend. Ich hoffe, Sie bleiben dran und würde mich dann freuen, Sie dann in den nächsten Folgen wieder begrüßen zu dürfen und Ihr Interesse weiterhin an der Kriminalistik zu wecken, insbesondere für die angehenden Kolleginnen und Kollegen, die sich mit der Kriminalistik befassen müssen im Rahmen des Studiums. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören.